So, eine Ansage vorweg hinsichtlich Übungsblattabgabe. Ja, also wie angekündigt, ändern wir die Regelung auf von Übung zu Übung. Allerdings noch nicht auf diesem Zettel. Auf diesem Zettel, der aktuell raus ist, werden Sie feststellen, haben Sie ersatzweise eine Woche länger Zeit als sonst mit Rücksicht auf den Berg. Ja? War Herrn Gorinz Idee. Ja, gut, wir hatten uns zuletzt also angeguckt, zum einen unser Berechnungsmodell, die Random Access Machine, und zum anderen ein paar grundsätzliche Aspekte von Pseudocode, auf die wir uns geeinigt haben, den wir also verwenden, um Programme in dieser Random Access Machine zu beschreiben. Wir wollen jetzt im üblichen Falle nicht hingehen und also jetzt diesen Pseudocode tatsächlich uns kompiliert vorstellen in die RAM und dann einzeln dieser Anweisungen zählen, da wird man RAM-dösig bei, sondern was man tut ist, man hat eben ja jetzt sich diese O-Notation verschafft, man interessiert sich nur für asymptotisches Verhalten und macht deswegen die Analyse direkt auf dem Pseudocode. Das ist also wesentlich weniger anstrengend, als einzelne Anweisungen der Random Access Machine zu zählen. Anstrengend genug ist es trotzdem noch. Um jetzt mal Neil Jones zu zitieren, dessen Buch wir ja in diesem Semester nicht verwenden, Program Analysis isn't easy. Aber man hat da Methoden, die man verwenden kann und diese Methoden, die sehen wir uns heute an. Die greifen nicht immer, aber die greifen oft. Als größere Überschrift schreibe ich heute mal Zeitanalyse darüber. Der zweite Teil ist streng genommen auch auf völlig andere Dinge anwendbar. Wir teilen das in zwei Teile. Ein einfacherer, sehr schnell abgehandelter am Anfang für nicht rekursive Programme, die also rein über Iteration laufen, die also Schleifen verwenden. Die sind so ein bisschen leichter zu analysieren als rekursive Programme. Und naja, anschließend wenden wir uns den rekursiven Programmen zu und unser Hauptwerkzeug zur Analyse rekursiver Programme ist das sogenannte Master Theorem. Also einmal ohne Rekursion. Ja, ohne Rekursion können wir einfach so ein paar arithmetische Grundregeln verwenden, die uns durch die meisten Programmanalysen so einigermaßen durchhelfen. Und zwar sind das Analysen der Kontrollstrukturen, oder Gesetze über das Zeitverhalten von Kontrollstrukturen. Ich habe noch gar nicht gesagt, was die Kontrollstrukturen sind, die wir zulassen, und ich lege mich da auch absichtlich nicht fest, aber die wesentlichen Kontrollstrukturen, die man immer hat, sind typischerweise dreierlei. Erstens hat man sequentielle Komposition von Programmen, also man kann Anweisungen hintereinander schreiben. Zweitens hat man Verzweigung, man hat sowas wie if then else. Und drittens hat man Schleifen. Gut, gucken wir uns das an. Erster und einfachster Fall, ich führe zwei Programmteile hintereinander aus, sequentielle Komposition. Ja, wie lange dauert das? Naja, offensichtlich dauert es so lange, wie es dauert, erst den ersten Teil auszuführen und dann den zweiten auszuführen, also Addition. Ja? Und weil die Random Access Machine ja schon ein ähnliches Konstrukt mitbringt, die Random Access Machine gestattet es mir, Anweisungen einfach in Liste hintereinander zu schreiben, und wenn ich zwei solche Listen habe, hänge ich die einfach hintereinander, hat das auch keinen Overhead. Also hier ist kein O und keine zusätzliche kleine Konstante, die noch dazukommt oder so, sondern das gilt einfach so, wie es da steht. Etwas anders bei der Verzweigung. Also eine Verzweigung würde in etwa so aussehen, ohne dass wir uns nun also hier definitiv auf irgendeine Syntax festlegen wollen, aber diese hier würde zum Beispiel offensichtlich funktionieren. Sowas hier kann ich kompilieren in die Random Access Machine. Gut, was habe ich hier? Ich habe die Zeit, ich brauche, um die Bedingung auszuwerten. Und dann habe ich die Zeiten für I1 bzw. I2. Ich führe ja nur eins davon aus, ich weiß vorher nicht welches und ich muss damit rechnen, dass es das ist, was länger dauert. Also nehme ich das Maximum davon. So, ja, und das mache ich hintereinander, also kommen diese beiden Zeiten zusammen. Das ist jetzt aber nicht overhead-frei. Ja, also ich muss da zwischendurch irgendwelche Sprünge implementieren, nicht? Ich muss die Bedingungen hier ausrechnen und dann womöglich in ein passendes Register laden, an dem dann mein bedingter Sprung hängt und so weiter. Also da ist ein bisschen Overhead bei. Also vorsichtshalber O von diesem Ding. Nicht? Das ist unheimlich großzügig. O von diesem Ding würde also auch mit einschließen, dass da ein Faktor von 1 Million mit bei ist oder so. Das müssen wir sicher nicht einrechnen. Aber was anderes als das O interessiert uns eben einfach gar nicht. Wir interessieren uns nur für asymptotisches Verhalten. Ja, und das letzte, Schleifen. Schleifen gibt es nur ganz viele. Machen wir zum Beispiel mal die While-Schleife. Sowas wie while c do i. Ja, gut. Offensichtlich wird da was summiert. Ja, wir laufen so und so oft durch die Schleife und wir brauchen für die einzelnen Durchläufe so und so lange. Zu grob ist es jetzt irgendwie zu sagen, wir haben eine Abschätzung, eine obere Abschätzung für einen Schleifendurchlauf, zählen dann die Schleifendurchläufe und sagen, so und so viel Mal, wie wir durchlaufen, mal die Zeit, die ein einzelner Durchlauf braucht, das ist ein bisschen zu grob. Das reicht in vielen Fällen, aber manchmal muss man eben doch wissen, dass es nur wenige Schleifendurchläufe gibt, die schlimm lange dauern und viele andere kurz sind. Das heißt, zunächst mal ist das also einfach eine Summe. Ja, und zwar, ich erkläre das gleich, ich schreibe gleich nochmal an, was das ist. Also ich habe irgendwie K Schleifendurchläufe. Es kann kein Schleifendurchlauf sein bei einer While-Schleife, nicht? Wenn also am Anfang die Bedingung schon falsch ist, gibt es keinen Schleifendurchlauf. Und naja, das dauert dann so und so lange, je nachdem, was jetzt also die Daten in dem jeweiligen Schleifendurchlauf sind. Und wiederum habe ich Overhead, ja, ich muss die Bedingung auswerten, ich muss irgendwie zurückspringen, also kommt da jetzt wieder ein O drumherum. Gut, das sollten wir also nochmal ausdrücklich festhalten. Nicht, K ist die Anzahl der Durchläufe. Und TI ist die Zeit für den Eaton-Durchlauf. Ja, das ist schon das ganze Geheimnis. Wir machen einfach mal ein Beispiel. Zum Beispiel Insertion Sort. Ja, wie funktioniert Insertion Sort? Machen wir mal einen Pseudocode dafür. Ja, was tue ich in Insertion Sort? In Insertion Sort laufe ich durch eine Liste durch, nehme mir immer das Element, was ich gerade habe, gehe davon aus, dass ich bei den Elementen weiter vorne schon gewesen bin und sortiere dann dieses Element, was ich in der Hand habe, an passender Stelle in die davorliegende Liste ein. Dazu muss ich im Zweifel dann Elemente immer einen weiter hochkopieren in der Liste, bis ich an der Stelle bin, wo ich also mein aktuelles Element hintun will. Und dann bin ich mit dem Durchlauf fertig und nehme mir das nächste Element vor. Das heißt, ganz außen kommt eine Vorschleife, mit der ich durch die Liste laufe. So, die fängt an, ja, nicht beim Index 1, sondern beim Index 2, nicht? Denn das erste Element rausnehmen und an passender Stelle wieder einsortieren ist offensichtlich Unsinn. Das sortiere ich auf jeden Fall an der Stelle wieder ein, wo ich es gerade rausgenommen habe. Das heißt, ich kann beim zweiten anfangen und laufe bis n, wobei also n die Länge des Arrays sein soll. Ja. Ah ja, das soll hier mit drin sein, das hätte ich mir dran schreiben sollen. Moment. Das soll also C und I beinhalten. Nicht wohlgemerkt, auch das Auswerten der Bedingungen kann ja, je nachdem wie kompliziert die Funktion formuliert ist, nicht von Mal zu Mal verschieden lange dauern. Nicht? So, also das ist jetzt die äußere Vorschleife. Dann nehme ich mir das ite Element des Arrays raus. Ja, und dann suche ich, wo ich es einsortiere. Nicht? Dazu laufe ich abwärts, ab diesem Element. Also vor. So. Und zwar gucke ich mir die Elemente an, die echt drunter liegen, fange also an bei i minus 1. Und ich gehe runter bis 1, das Array soll bei 1 anfangen. Und mache das jetzt aber nur so lange, also nicht immer bis ganz unten, sondern nur so lange, bis ich ein Element finde, das kleiner gleich meinem i ist. So, das heißt, jetzt gönne ich mir hier ein besonderes Schleifenkonstrukt, was man in regulären Programmiersprachen vielleicht nicht findet, was aber sofort verständlich sein müsste. While, was ist genau die Bedingung? Moment. So, while aj größer e. Nicht? Also wenn aj größer als e ist, dann darf ich also e, ich will jetzt absteigend sortieren. Ja, Moment, größer, will ich absteigend sortieren. Das ist natürlich egal, also sagen wir, ich sortiere absteigend. Nicht? Also solange ich noch Dinge finde, die größer sind, muss ich weiter nach vorne. Moment, ist das richtig rum? Moment, wie sortiere ich denn dann? Einmal Schritt zurück. Also ich suche, solange ich noch größere finde und sortiere es dann ein hinter das erste, was kleiner ist. Das heißt, nein, ich sortiere aufsteigend. Also ich sortiere aufsteigend und dann ist das dafür die richtige Bedingung. So. Das ist also eine Bedingung, die mir die Vorschleife abbricht, sobald eben diese Bedingung verletzt ist. Gut, in einer C-Vorschleife könnte ich das sogar einprogrammieren. So, und was mache ich da? Also solange ich noch weiter runterlaufen muss, schiebe ich die Elemente, die ich finde, immer einen hoch. Also a j plus 1 gleich aj. So. Nicht? Also ich schiebe das Element dann einen weiter rauf. Ja, und nach Beendigung dieser Vorschleife, entweder weil sowieso Schluss ist oder weil diese While-Bedingung zugeschlagen hat, zeigt also J auf die Stelle, wo mein Element hingehört und ich sortiere es da ein. Beziehungsweise ist nicht, da, nicht dahin, sondern einen davor. Also A, AJ plus 1 gleich E. Also ich sortiere es genau hinter das erste Element, was ich finde, was kleiner gleich ist. So, ja, was da genau passiert, ist auch im Grunde völlig egal. Das, was uns hier interessiert, sind diese beiden Vorschleifen. Und wir können jetzt also abschätzen, wie lange das dauert. So, wir schätzen es wieder nur ab, bis auf asymptotisches Verhalten, also mit O-Notation. Ja, was haben wir hier? Wir haben also eine Summe außen von 2 bis n, nicht, weil wir zwei Schleifendurchläufe 2 bis n haben, also Summe i gleich 2 bis n. Ja, davon, wie lange jetzt der innere Schleifen, also der Schleifendurchlauf dauert, also im Wesentlichen, wie viele Durchläufe die innere Schleife hat. Ja, wie viele Durchläufe hat die innere Schleife? Nun, das hängt eben von i ab, die hat also i minus 1 Durchläufe. Nicht? Also Durchläufe von 1 bis i minus 1, eventuell weniger, nicht? Aber höchstens i minus 1. So. Und das, was in der Schleife, der inneren Schleife passiert, das hat ja konstante Zeit. So, nicht? Das wäre also unsere Abschätzung für dieses Programm. Zunächst mal als so eine Summe. Gut. Kann uns keiner verbieten, es so hinzuschreiben, aber eigentlich wollen wir es eher so als geschlossenen Ausdruck haben. Das heißt, wir versuchen das jetzt in einen geschlossenen Ausdruck zu transformieren. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten dafür. Entweder man geht exakt vor oder man geht brutal vor. Wir gehen erstmal exakt vor. Also Summe i gleich 2 bis n über i minus 1. So, wenn wir da jetzt irgendwie den Bronstein nehmen, finden wir da keine Formel für. Wolfram Alpha würde es wahrscheinlich schaffen. Wir tun mal so, als hätten wir nur den Bronstein, dann müssen wir das um einen umschiften. Also ich indiziere das jetzt einfach um. Ich laufe nicht mehr von 2 bis n, sondern von 1 bis n minus 1 und summiere dann nicht mehr über i minus 1, sondern über i. Also es ist offensichtlich eine Addition derselben Zahlen jetzt. Ja, und die Summe, naja, da brauchen wir hoffentlich weder Bronstein noch Wolfram Alpha für, sondern kennen alle die Geschichte vom kleinen Gauss, der das irgendwie von 1 bis 100 schnell aufaddieren konnte. Ja, nicht? Das ist also n mal, so, jetzt mache ich es wahrscheinlich gleich noch falsch, n mal n minus 1 halbe. So. Kann man sich schnell wieder rekonstruieren, indem man sich klar macht, dass wenn man diese Zahlen so als wachsende Säulen nebeneinander stellt, man dann ein Dreieck bekommt mit Seitenlängen n und n minus 1. So, ja, und gut, das ist so als Zahl schön und gut. Und es enthält einen konstanten Faktor, der uns nicht interessiert. Es enthält einen quadratischen Summanden und es enthält einen linearen Summanden, der gegenüber dem quadratischen asymptotisch egal ist. Ja, das heißt, das hier ist gleich Theta von n². Theta heißt, es wächst asymptotisch genauso. Ne? Nicht nur nicht schneller, sondern auch nicht langsamer. So, ja. Gut, hier ist uns jetzt Klein Gauss zur Hilfe gekommen. Im Allgemeinen sind geschlossene Ausdrücke für solche Summen natürlich nicht so ganz einfach aus der Tasche zu ziehen, auch wenn es öfter geht, als man denkt. Das heißt, wir hätten das gerne ohne Wunder. Naja, und ohne Wunder kriegt man das hin, indem man eben wie angekündigt brutal ist. Also, nehmen wir wieder unsere ursprüngliche Summe. Summe i gleich 2 bis n über i minus 1. So, jetzt schätzen wir brutal ab. Der Effekt ist davon, dass wir nicht gleich das Theta kriegen, sondern durch Abschätzen in einer Richtung nur entweder groß O, also wächst höchstens so schnell wie, oder groß Omega wächst mindestens so schnell wie. Machen wir erstmal groß O, das heißt, wir schätzen ab nach oben. Naja, gut, wie groß sind diese Summanden? I gleich 2 bis n. Naja, also im schlimmsten Fall sind sie n. Nicht? Das ist also ganz sicher kleiner gleich der Summe von i gleich 2 bis n von n. Und weil ich heute meinen großzügigen Tag habe, knall ich noch einen Summanden n drauf, nicht? Damit das von 1 bis n und nicht von 2 bis n läuft. Naja. Na, raus kommt wieder O von n Quadrat. Also trotz aller Brutalität nicht schlechter als bei exakten Rechnen. Ja, das liefert uns jetzt nur Groß O. Wir wollen auch Groß Omega. Ich meine, Groß Omega ist uns jetzt hier für dieses Problem eigentlich egal, weil wir hier sowieso schon großzügig waren, weil wir hier nicht analysiert haben, was denn passiert, wenn diese Schleife vorzeitig abbricht. Ja, also das ist jetzt sowieso nur Groß O, was wir kriegen. Aber wir machen trotzdem, scherzeshalber nochmal, zumindest für diese Summe auch die untere Schranke aufs asymptotische Verhalten. Das heißt, wir schätzen sie mal nach unten ab. Ja, da hilft nun die wirkliche Brutalität nicht mehr so ganz richtig weiter. Wenn ich ganz brutal bin, dann sage ich, okay, die Summanden sind alle mindestens 1, also kommt da raus mindestens n. Ja, das ist ja nicht mehr die untere Schranke, die ich haben will, nicht? Und wenn ich es über, nicht, also dann wäre es nur linear, nicht? Da muss ich also doch einen schlauer sein. Und dann sage ich, naja, gut, wir schneiden mal bei der Hälfte ab. So, ich fange jetzt an bei, also ich schmeiße die untere Hälfte der Indizes weg gewissermaßen, oder die untere Hälfte der Summanden. Ich fange erst an zu summieren bei der ersten ganzen Zahl oberhalb von n halbe. Gut, wenn ich das mache, dann sind die Summanden ab da alle mindestens n halbe groß. So. Ja. Das ist also gleich, ja, wie viele Summanden sind das dann noch? Naja, wenn ich verlange, dass die Summanden mindestens n halbe groß sind, also die nächste ganze Zahl oberhalb von n halbe, dann ist die Anzahl Summanden, die ich dann kriege, die nächste ganze Zahl unterhalb von n halbe. Nicht? Das heißt, das hier sind Floor von n halbe Summanden, der Größe n halbe, naja, und das ist Groß Omega von n Quadrat, nicht? Das wächst bis auf irgendeinen konstanten Faktor, mindestens so schnell wie n Quadrat. Ja, nicht? Und damit habe ich also beide Abschätzungen auch ohne exaktes Ausrechnen dieser Summe hin, einfach nur durch billiges Abschätzen. Ja, so, das war alles nur Vorgeplänkel für eben den Fall, dass wir unsere Programme einfach in guten alten imperativen Stil runterschreiben. Mehr aufpassen muss man eben, wenn die Programme rekursiv sind. Wir haben das gesehen an diesen beiden Beispielen der beiden Multiplikationsalgorithmen. Nicht? Da kriegt man plötzlich so Rekurrenzen. Und dafür gibt es zum Glück eine systematische Methode. Das sogenannte Master Theorem. Das ist jetzt nicht für beliebige Rekursion, sondern nicht, also beliebige Rekursion ist ja im Allgemeinen eine so komplizierte Sache, dass man die entsprechenden Rekurrenzrelationen, die man da kriegt, nicht mehr allgemein in den Griff kriegen wird, sondern es ist für eine bestimmte Strategie von Rekursion, und zwar für Divide and Conquer. So, Divide and Conquer heißt, wir nehmen ein gegebenes Problem, teilen es in Teilprobleme auf, lösen die Teilprobleme und setzen die Lösungen der Teilprobleme dann zu einer Lösung des Gesamtproblems wieder zusammen. Nicht? Im Falle von diesen Zahlen war das, wir schneiden unsere Zahl irgendwo in der Mitte durch, oder Zahlen, nicht, multiplizieren dann bestimmte Paare von diesen entstehenden kleineren Zahlen und addieren irgendwie mit bestimmten Faktoren drauf noch das, was wieder rauskommt, zu einem Produkt der ursprünglichen beiden Zahlen. So, was heißt, was haben wir hier im Groben? Wir haben an Daten einmal diese Eingabegröße n und wir nehmen aus technischen Gründen mal an, zunächst, die sei eine Potenz einer Zahl b und zwar ist b der Verkleinerungsfaktor der Probleme. Kommt gleich noch. Und wir nehmen an, wir hätten ein rekursives Schema, das aufhört bei n gleich 1. Ja, sobald wir eine Eingabe der Größe 1 vor uns haben, regeln wir das nicht rekursiv, einfach als Basisfall. Und wir stellen uns vor, dass wir dann konstante Zeit für Eingaben der Größe 1 brauchen. Diese Zeit ist irgendeine Zahl a. Ja, und für n größer 1 machen wir eben divide and conquer. Das heißt, wir haben irgendeine Anzahl Teilprobleme, d Stück. Und die haben eine bestimmte Größe, je nachdem, wie wir jetzt, in wie viele Teile wir unser ursprüngliches Problem unterteilen. Und zwar ist diese Größe n durch b. Wir stellen uns also vor, dass wir das Problem in jedem Schritt in gleich viele Teilprobleme unterteilen. Im Fall der Im Fall der Multiplikation war dieses b 2. Ja, wir haben immer die Zahl halbiert, die wir also in der Mitte durchgeschnitten, die binäre Darstellung in der Mitte durchgeschnitten und dann mit diesen jeweils halb so großen Zahlen weitergearbeitet. Ja, und wohlgemerkt, nicht, man muss, es reicht nicht, die Teilprobleme auszurechnen. Also wenn ich Multiplikation mache und jetzt also meine halb so großen Teilprobleme erzeugt habe, reicht es nicht, die zu lösen, also die entsprechenden Produkte herzustellen, sondern ich muss dann auch noch das Ganze hinterher wieder zu einer Lösung zusammensetzen. Das heißt, ich habe einen gewissen Overhead, der besteht im Fall der Multiplikation im Wesentlichen aus Additionen. Den müssen wir berücksichtigen. Und wir unterstellen hier, der sei linear. Das heißt, der sei von der Form C mal N. Im Fall der Addition haut das hin, wenn wir uns entsinnen, nicht? Also Addition ist linear. Gut. So, und mit diesen Grundüberlegungen formulieren wir folgenden Satz. Der betrifft einfach nur eine Rekurrenzrelation. Wir tun die ganze Zeit so nachher im Beweis, als käme die her von einem Programm, aber das muss man in Wirklichkeit nicht unterstellen. Das ist was rein Arithmetisches, also sei für vier Zahlen aus n, die also genau die Rolle spielen, die ich da links angedeutet habe. Eine Funktion r von n zunächst mal nur für mir in den Kram passende n, nämlich für n der Form b hoch k. Diese Funktion r von n rekursiv definiert durch folgende Gleichung. R von n ist gleich. So, und dann gibt es zwei Fälle. N gleich 1, n größer 1. Ja, nicht? Bei n gleich 1 hört die Rekursion auf, nicht? Das heißt, da kommt einfach a raus. Und für n größer 1 mache ich meinen Divide and Conquer Schritt. Das heißt, ich habe zunächst mal meinen Overhead der Größe Cn und es kommt dazu der Aufwand für die Lösung der Teilprobleme. Es sind d Teilprobleme, also d mal. Gut, und ich habe Teilprobleme der Größe n durch b. Und der Aufwand dafür ist eben gerade r von n durch b. So, das ist also meine rekursive Definition von r. So, das ist jetzt die Voraussetzung des Theorems. Das stecke ich rein. Das kriege ich, indem ich halt also einen Divide-and-Conquer-Algorithmus analysiere und feststelle, aha, erstens, der passt ins Schema, zweitens, ich habe da bestimmte Zahlen a, b, c, d. So, die Aussage des Satzes ist dann folgende. Dann bekomme ich eine Aussage über das asymptotische Verhalten von R. Es interessiert mich nicht, was R genau ist. Ja, wir haben ja, wir haben das in den Beispielen, haben wir tatsächlich konkret ausgerechnet, was R ist, aber das interessiert uns in Wirklichkeit nicht. Uns interessiert nur das asymptotische Verhalten. Und das ist wie folgt. Drei Fälle. Ja, wonach berechnen sich diese Fälle? Naja, es spielt zum einen, also zum einen verkleinere ich hier meine Probleme und zum anderen habe ich mehr davon. Ja? Und es ist vielleicht naheliegend, dass das Verhältnis zwischen der Anzahl Teilprobleme, die ich kriege, und der Größenersparnis, die ich dabei habe, dass das eine Rolle spielt. Und die drei Fälle sind in der Tat diese hier, d kleiner b, d gleich b, d größer b. Das sind die drei Fälle, die ich bekomme. Ja, d, die Anzahl Teilprobleme, b, der Faktor, um den sie kleiner werden. So, und das ist natürlich hier geordnet von günstig nach ungünstig. Nicht? Hier wenig Teilprobleme, die auch noch alle viel kleiner sind, als was ich vorher habe, hier ungefähr ausbalanciert, hier nur geringe Ersparnis und viele Teilprobleme. So, das kommt da raus entsprechend. Hier was relativ günstiges, Theta von n, also lineares asymptotisches Verhalten. Gut, bei Gleichheit etwas schlechter, n mal log n, also noch ein logarithmischer Faktor zu dem Linearen dazu. Und im ganz ungünstigen Fall bekommen wir also ein nicht mehr lineares Verhalten, was also einen echten Exponenten am n hat. N hoch log bd. Ja, also das hier ist dann eine Zahl größer als 1. Nicht? Wenn d größer ist als b, dann ist log bd größer als 1. Ich habe hier also n mit einem Exponenten größer als 1. Das wächst also schneller als linear. Gut. Und das illustrieren wir mal. Im Buch sind da unheimlich komplizierte Bilder zu, die ich jetzt hier so nicht nachmalen kann. Ich male mal die entscheidende Message jeweils hin. Also im Falle d größer b, wie sieht da schematisch die Rekursion aus? So, hier haben wir irgendwie bestimmten Aufwand entsprechend eben meiner, also hier haben wir eine Problemgröße n am Anfang. Na, was passiert dann? Ich bekomme D-Teilprobleme der Größe n durch b, wobei b kleiner ist als d. Das heißt, ich bekomme insgesamt, wenn ich mal die Größe der Probleme aufsummiere, mehr als ich vorher hatte. Ja, das wächst. Ja, das sieht also ungefähr so aus. Na, jetzt darf ich nicht zu viel Platz verbrauchen, ich mache noch ein bisschen so. Ne? So. Nicht? Hier unten ist dann die Rekursion zu Ende und hier habe ich also immer so Schichten der Rekursion dazwischen. Das heißt, was ich hier auftauche, ist also Rekursionstiefe. und hier in der Richtung die Summe der Problemgrößen. Ja, die Summe der Problemgrößen wird mit zunehmender Rekursionstiefe immer größer. Und zwar kann man sagen, exakt um welchen Faktor, nicht? Um den Faktor d durch b. Ja, dann sieht man schon, wo es langläuft, nicht? Bei d gleich b. Nicht? Da habe ich hier am Anfang Problemgröße n. Als nächstes habe ich hier zwei Teilprobleme, sagen wir mal, der Größe n halbe. Als nächstes habe ich vier Teilprobleme der Größe jeweils n Viertel und so weiter, nicht? Also, das heißt, ich habe hier eine pro Level, also von Level zu Level gleichbleibende Gesamtgröße der Probleme. Ja, und bei d kleiner b, können wir jetzt schon sehen, ne, schrumpft es. Da wird also die Gesamtgröße der Probleme von Level zu Level immer kleiner. Und man sieht dann auch, was welcher Level eigentlich jeweils das asymptotische Verhalten bestimmt. Hier ist es wichtig, wie groß ist eigentlich der letzte Level. Hier ist es wichtig, wie groß ist der erste Level. Nicht? Das war der Fall da oben, Theta von n. Der erste Level ist natürlich linear groß. Ja, und hier, na gut, hier müssen wir alle Level berücksichtigen, nicht in der Mitte. Gut. Wir wischen. Da. So, wir erinnern uns mal, wie das genau aussah mit der Schulmethode. Also, die Rekurrenz für die Schulmethode war die folgende. Die hat also geliefert eine obere Abschätzung. Und das war 1 für n gleich 1. Und 6n plus 4tr n halbe für n größer 1, das Ganze jetzt für den Fall n gleich 2 hoch k. So. Nicht, das lag daran, dass wir also hier vier Teilprodukte gebildet haben. Wir hatten die Zahl in der Mitte durchgestrichen, geschnitten, deswegen hier n halbe. Und hier haben wir 6 Additionen durchzuführen gehabt, glaube ich, deswegen 6 mal n. Ja, so ungefähr. So, was sagt denn, Sie haben 3 Minuten Zeit, das rauszukriegen, das Master's Theorem über das asymptotische Verhalten der Schulmultiplikation? Ja? Genau. Ja, einmal kurz 3 Minuten allen Zeit geben. Ja, also 4 ist größer als 2, schon mal ein guter Hinweis. So, ich frage in 3 Minuten wieder nach. Ja, so, Antworten, einzelne Stimmen. Was sagt das Theorem über die Asymptotik? Ja. Ja. Genau. Also ich wiederhole nochmal für die Kamera. Wir sind im unteren Fall. D ist gleich 4 und B ist gleich 2. Also ist D größer als B, wie ja am Anfang schon angemerkt wurde. Das heißt, wir haben hier n hoch log b von D, also n hoch log 2 von 4. Log 2 von 4 ist 2, weil 4 gleich 2 hoch 2 ist. Also bekommen wir n Quadrat als asymptotisches Verhalten. Und in der Tat, das ist das, was wir vorher auch schon raus hatten. Ja, das Master-Theorem gibt uns also eben mal kostenlos das, was wir vorher mühsam nachgerechnet hatten. Entschuldigung, das muss einmal hier weg. So, zack, zack. So. Ja, das heißt, wir sind gut im Geschäft, solange es uns gelingt, dieses Master-Theorem auch tatsächlich zu beweisen. So. So, der Beweis für diesen Satz, der verbirgt sich im Wesentlichen in folgender Tabelle. Also in dieser Tabelle trage ich auf, zum einen die Rekursionstiefe, zum anderen die Anzahl und Größe der Teilprobleme, die ich da vorfinde. Und die Zeit, die ich da jeweils verbringe. Gesamt auf jedem Level der Rekursionstiefe, auf jedem Level der Rekursion. Also. Na, ganz so weit brauchen wir es nicht. Ja, was ist mit der Tiefe? Die fangen wir an, bei 0 zu nummerieren. Also wenn wir einsteigen, haben wir noch keinen rekursiven Aufruf, das nennen wir 0. Dann kommt 1, das geht weiter, und dann kommt k minus 1 und k. Die Rekursion endet nach k Schritten. Deswegen, weil wir angenommen haben, dass n gleich b hoch k ist, ja, und wir in jedem Rekursionsschritt n durch k teilen, nach k mal dividieren, sind wir bei 1 angekommen. Das heißt, wenn wir hier bei Tiefe k sind, dann sind wir im Basisfall der Rekursion. So. Ja, wie ist das mit der Anzahl Teilprobleme? Am Anfang haben wir 1, nicht? So. Gut. Dann erzeugen wir D-Teilprobleme. Gut. Und das geht so weiter. Wir erzeugen jedes Mal wieder D-Teilprobleme. Das heißt, hier haben wir d hoch k minus 1 und hier d hoch k. Jedes Mal d mehr, d mal mehr. Ja, wie ist das mit der Größe? Die Größe verhält sich nun gegenläufig. Die ist am Anfang n, also b hoch k nach Annahme. Ja, im ersten Rekursionsschritt teilen wir durch b. Das heißt, wir haben hier einen Exponenten k, einen Exponenten weniger, nicht? Also b hoch k minus 1. Das geht so weiter, ne? Die werden immer um Faktor b kleiner. Das heißt, wir sind hier am Ende erst bei b und dann bei b hoch 0, also bei 1, nicht? Und da hört es dann auf. Gut. Ja, und dann die Zeit, die wir brauchen, also die wir jeweils verbringen auf jedem Level insgesamt. Naja, hier haben wir ein Teilproblem der Größe n gleich b hoch k. Und wir haben, also die Zeit, die wir dort verbringen, ist allein der Overhead. Wir zählen natürlich die niedrigeren Level nicht mit. Ne? Wenn wir uns das hier angucken, ja, also wir haben natürlich die Zeit für die Teilprobleme, aber das versteckt sich dann ja in den Rechnungen für die tieferen Rekursionsschichten. Das heißt, hier haben wir nur den Overhead, also c mal b hoch k. Ja, hier haben wir für ein einzelnes Problem Overhead nur noch c mal b hoch k minus 1, aber wir haben ja d Stück davon, also d mal c mal b hoch k minus 1. Gut, das entwickelt sich so weiter, ne? Wir bekommen immer mehr Faktoren d dazu und die b's gehen langsam weg. Das heißt, hier kommt am Ende d hoch k minus 1 mal c mal b. Ja, und nun könnte man hier versehentlich weitermachen und hier am Ende d hoch k mal c schreiben, aber das stimmt natürlich nicht, denn am Ende der Rekursion haben wir ja hier unseren Basisfall. Nicht? Das heißt, da bekommen wir hier konstanten Aufwand a pro Problem. Das heißt, wir müssen nur zählen die Anzahl Probleme, die ist d hoch k und jetzt aber mal a, nicht? Mal unseren konstanten Aufwand im Basisfall. Ja, gut, und jetzt müssen wir nur noch das anständig aufsummieren und in den Griff kriegen. Wir wischen da, genau. So, da schreiben wir nochmal eine Erläuterung dran. Keine farbige Kreide. Ja. Also das hier unten, das nennen wir die Basis, nicht? Das ist nicht schwer zu rechnen, der Joch K mal A, machen wir nichts weiter mit. Das, was wir eigentlich analysieren, ist das hier. Und das bezeichne ich kurz als D und C, wie Divide and Conquer. So, und wir fangen jetzt mal an, die Rechnung für Divide and Conquer, soweit sie in allen drei Fällen gleich läuft. So, die Divide and Conquer Level sind Level I bis K minus 1, also exklusive Level K. Und was ich da addiere, ist d hoch i mal c hoch b hoch k minus i, wie man sich da anhand der Tabelle überzeugt. Ja. Gut, was machen wir? Wir haben hier einen konstanten Faktor drin, nicht, der in allen Summanden gleich ist. Den ziehen wir raus, c mal. So, und dann haben wir hier noch einen konstanten Faktor, auch wenn man ihn nicht gleich sieht, das ist b hoch k. Den ziehen wir auch raus. Also b hoch k mal Summe, was bleibt? Nochmal wieder von i gleich 0 bis k minus 1 über ja, d hoch i mal b hoch minus i, also d durch b hoch i. Gut. Und b hoch k kennen wir ja, b hoch k ist nach Definition einfach n, nicht? Also cn mal Summe, i gleich 0 bis k minus 1, d durch b hoch i. So, ja, hier haben wir ja jetzt mittlerweile einen Reflex, nicht? Wir haben gesehen, die geometrische Summe und das hier ist eine. Also würden wir jetzt gerne sofort die Formel für die geometrische Summe anwenden. Nur hat die natürlich eine Voraussetzung, die ich damals diskret weggelassen habe. Die Zahl hier in der Basis, die darf nicht 1 sein, weil wir bei der Herleitung der Formel für die geometrische Summe durch 1 minus diese Zahl geteilt haben. Das können wir natürlich nicht, wenn diese Zahl 1 ist. Dass die Zahl 1 ist, ist eben gerade der Fall, dass d gleich b ist, nicht? Das heißt, das ist vielleicht so das, was man als Sonderfall ansehen sollte. Das machen wir vorweg, also Fall d gleich b. Ja, die Summe können wir in dem Fall natürlich trotzdem ausrechnen, obwohl wir die Formel für die geometrische Summe nicht zur Verfügung haben. Wenn es d gleich b ist, ist das hier 1. 1 hoch i ist immer noch 1, nicht? Das heißt, es ist die Summe von 0 bis k minus 1 über 1. Also es kommt schlicht und einfach k. Ne? Also, wie sagen wir das am besten? Nicht? Dann ist das diese Summe, wo wir eben aufgehört haben, die ist dann gleich k. Nee, nicht gleich k, sondern mit Faktor cn natürlich davor, cnk. K war log n, ne? Jedenfalls von der, also der b-Logarithmus von n, nicht? Also cn log bn. Und was wir dann gesamt kriegen. Ja, was ist das? Wir dürfen nicht vergessen, da unseren Basisfall, der liefert uns d hoch k mal a. D hoch k ist aber gleich b hoch k. Nicht? Plus c n log b n. Ja, und b war aber, b hoch k war ja gleich n. Nicht? Das heißt, was wir hier haben, ist einmal n mal log n. Den Index b können wir vergessen, wenn wir uns für O-Notation nur interessieren. Und hier haben wir etwas, das wächst wie n, was im Vergleich zu etwas, was wie n mal log n wächst, nicht ins Gewicht fällt. Nicht? Das heißt, das Ganze ist n mal log n asymptotisch. Ja, und das war das, was wir behauptet haben. Nicht? Also nicht nur O, sondern Theta. Gut, nicht? Das ist also der erste Fall. Ja, zweiter Fall. Das ist d kleiner als b. Nicht? Also der günstige Fall. Nicht? Und nochmal, hier in diesem günstigen Fall, da ist also das asymptotische Verhalten dominiert von dem Verhalten in Rekursionstiefe 0. Ja, was kommt raus? Schreiben wir oben mal weiter, nicht? Also Cn mal Summe. Von i gleich 0 bis k minus 1, d hoch b, d durch b hoch i, nicht? Also einfach nochmal abgeschrieben, was oben stand. Ja, jetzt können wir die Formel für die geometrische Summe verwenden. Nicht? Es kommt raus, Faktor cn bleibt stehen, mal, ein großer Bruch, nämlich hier einmal 1 minus d durch b hoch k und unten 1 minus d durch b. Ja, und jetzt schlägt wieder die Großzügigkeit zu. Hier oben haben wir 1 minus eine Zahl, die kleiner als 1 ist, nämlich d durch b. Ja, d durch b ist kleiner als 1, weil d kleiner als b ist, hoch etwas, was mit n gegen unendlich wächst. Zwar langsam, aber immerhin. Wenn n wächst, k ist der Logarithmus von n, wächst das mit. Gegen unendlich. Das heißt, das hier, das können wir vergessen. Ja, das geht gegen 0. Hier unten haben wir einen konstanten Faktor, können wir auch vergessen. Ja, was übrig, oh hier, den, können wir auch vergessen. Ja, das ist also gleich O von n oder Theta von n. Ja, und dann dürfen wir nicht vergessen, nicht unser Verhalten da im Basisfall, auch wenn wir gesagt haben, naja, man sieht an dem Bild, dass der eigentlich schon gar nicht mehr interessiert, trotzdem. Nicht? Und von der Basis kriegen wir noch einen Summanden d hoch k mal a. Den können wir jetzt abschätzen. Das ist kleiner als b hoch k mal a, weil d kleiner als b ist. Das ist gleich n mal a. Und das ist also gleich O von n. Ja, und Theta von n plus O von n, wenn ich weiß, dass das, was in O von n drinsteckt, positiv ist, ist wieder Theta von n. Gut. So, und jetzt kommt der ungünstige Fall, nicht? D ist größer als B. Ja, wir rechnen wieder los. Diesmal schreiben wir wieder B hoch K statt N. Nicht? Also schreiben ansonsten die Summe ab, wie sie da steht. Nicht? Also Summe I gleich 0 bis K minus 1 über D durch B hoch I. Nicht? So. Ja, wir verwenden wieder die Formel für die geometrische Summe. Ich multipliziere jetzt mal hier beiderseits mit minus 1, das heißt, ich vertausche die beiden Teile der Differenz. Das ist also C mal B hoch K mal D durch B hoch K minus 1, das ist jetzt das Negative von dem, was man sonst schreiben würde. Das mache ich dafür im Nenner auch. D durch B minus 1. So. Was kommt jetzt? Statt des B hoch K will ich jetzt hier ein D hoch K haben. Was muss ich dazu tun? Naja, ich muss das B hoch K hier reinnehmen. Dann verschwindet hier der Nenner und es taucht dafür hier rechts auf. Und ich muss hier durch d hoch k teilen, was bedeutet, hier verschwindet es und hier rechts taucht es im Nenner auf. Nicht? Das heißt, das ist gleich c mal d hoch k mal 1 minus b durch d hoch k und der Nenner bleibt unverändert, d durch b minus 1. So. Ja, was passiert hier asymptotisch? Naja, der Grund, warum ich das gemacht habe, ist eigentlich der gewesen, dass ich hier b durch d stehen haben will. Also ich habe hier was mit k gegen unendlich wächst, ja, weil d durch b ja größer 1 ist. Das heißt, dieser hier wird immer schlimmer. Dagegen dieser hier verschwindet. Nicht? B durch d ist kleiner als 1. Wenn also k gegen unendlich geht, dann geht das hier weg. Ja, hier haben wir jede Menge konstante Faktoren. Also hier ein c und dann d durch b minus 1. Die interessieren für O-Notation alle nicht, es bleibt d hoch k. Nicht? Das heißt, das hier ist gleich Theta von d hoch k. Gut. Ja, wir wollen das natürlich ausdrücken in n und nicht in d. Nur ist n b hoch k und nicht d hoch k. Das heißt, wir müssen jetzt hier umrechnen, was also das in Darstellung von n ist. Nicht? D hoch k ist gleich, ja, fangen wir einfach mal an. Das ist 2 hoch k mal log d. Nicht? Also ich rechne einfach jetzt hier im Exponenten weiter. Dazu mache ich aus d eben 2 hoch log d und dann k mal, das ist d hoch k. So, dann rechne ich jetzt hier oben um in Logarithmus bezüglich b. Das ist dann gleich 2 hoch k mal log b mal log bd. Nicht? Also es liegt einfach daran, dass wenn ich den Logarithmus bezüglich Basis b habe und ihn umrechnen will in zur Basis 2, ich mal ihn mal nehmen muss mit dem Logarithmus zur Basis 2 von b. Standardgesetzte Logarithmusrechnung. So, ja, was kommt jetzt? Jetzt habe ich hier 2 hoch log b stehen, ja, das ist also b hoch k mal log bd. Und b hoch k kenne ich aber, b hoch k ist n. Das ist n hoch log bd, wie behauptet. Fertig. So, uff, lange Rechnung. Okay. Ja, stellen wir uns nun also mal vor, wir wollten damit jetzt die Karatsuba-Multiplikation analysieren. Das mit der Schulmethode hat ja schon gut geklappt. Da hatten wir auch so eine Rekurrenz, nicht? Die Zeit für die Karatsuba-Methode hatten wir TK genannt, nicht? Also TK von n ist kleiner gleich. Gut, dann kam wieder so eine Fallunterscheidung. Naja, jetzt wird es so ein bisschen anders, nicht? Also da stand das für n kleiner gleich irgendein n0, nicht? Also genauer gesagt hier 3. Der andere Fall war für n größer als 3. Ja, dann kam hier was raus, 3n Quadrat plus 2n, nicht? Was also auch noch von n abhängt. Und das eigentliche Problem ist also hier, wir haben wieder linearen Overhead, 12n plus und dann 3 mal TK von und jetzt aber n halbe plus 1. So, nicht? Das heißt, ja, das Problem hatten wir ja beim direkten Ausrechnen der Rekurrenz auch schon, nicht? Dass also jetzt hier nicht mehr nur durch 2 geteilt wird, sondern es wird das Problem, das Teilproblem, was man hat, noch um einen konstanten Summanden vergrößert. Es ist nicht genau n durch 2 groß, also selbst dann, wenn also n jetzt irgendwie eine geeignet gewählte Zahl ist, sondern es ist das nochmal plus 1. Gut, nicht? Das heißt, da müssen wir uns was überlegen. Hier. So, allgemein überlegen wir uns Folgendes, nämlich dass dieser Satz auch allgemeiner gilt für Rekursionen der folgenden Art. R von n ist gleich. So, und es wird jetzt einfach etwas komplizierter als im vorigen Fall. Nicht? Erstens gönnen wir uns also hier eine Fallunterscheidung, die den Basisfall schon bei irgendeinem n0, also ab irgendeinem n0 abwärts, nicht erst bei n gleich 1 eintreten lässt. Wir schreiben hier wieder eine Konstante hin. Wie matcht das hier links? Naja, das sind ja nur 3 Zahlen, um die es hier geht. Ja, also wir schätzen einfach hier immer n großzügig durch 3 ab und haben dann also eine Zahl hier statt was, was von n abhängt. Und haben hier wieder ein ähnliches Format, wo wir also hier unseren linearen Overhead c mal n haben, plus Anzahl Teilprobleme mal r von, und jetzt kommt die entscheidende Abweichung, n durch b plus e. So, nicht? Das heißt, hier runden wir auf, ja, also n durch b Ceiling, also die nächste ganze Zahl oberhalb von n durch b und das Ganze plus ein konstanter Summand e. Nicht? Das würde also hier matchen auf unsere Rekurrenz, die wir im Fall der Karatsuba-Multiplikation kriegen. So, und wir behaupten, der Satz gilt dafür auch. Was heißt das? Naja, wir haben ja dieselben Zahlen d und b, die das bestimmen. Das heißt, genau dieses asymptotische Verhalten bekommen wir für r auch in diesem Fall hier. So, wir müssen noch was dazu schreiben, damit das überhaupt eine anständige rekursive Definition von r ist. Hier rufen wir r wieder auf mit einer Zahl, von der natürlich nicht von vornherein klar ist, dass sie kleiner ist als n. Wir teilen zwar durch b und naja, wenn b eine vernünftige Zahl ist, dann wird also hier im Allgemeinen nicht wieder n rauskommen, aber wir addieren dann ja nochmal e. Und wenn e groß ist, sagen wir 25 Millionen oder sowas, ja, dann und b nur 2, ja, und dann ist das also für n gleich 1000 schon schlecht, nicht? Das heißt, wir müssen voraussetzen, dass hier gilt dieses Argument hier des rekursiven Aufrufs, n durch b plus e ist tatsächlich kleiner als n. Wir brauchen das nicht für alle n, sondern nur für die n, wo wir tatsächlich diesen rekursiven Aufruf machen. Das heißt also für n größer als n0. Ja, gut, die Frage ist, wie argumentieren wir das durch, dass das tatsächlich klappt? Ich mache das mal so ein bisschen jetzt per Handwaving, indem ich also jetzt nicht nochmal, also eigentlich müsste man jetzt hier von vorne den Beweis wieder losschreiben, ja, aber das ist ein bisschen langweilig vielleicht auch, das heißt, wir sagen mal, was man ändern muss. Zunächst mal brauchen wir eine Zahl z mit einer bestimmten Eigenschaft, und zwar so dass wenn ich z mir hier als das rekursive Argument vorstelle, dieses hier, dass dann genau wieder z rauskommt. Ja, man muss sich kurz fragen, warum das existiert. Und dazu guckt man sich an, wie diese beiden Seiten wachsen. Also die rechte Seite, wenn ich z von 0 aus wachsen lasse, ja, die wächst in jedem Schritt um 1. Die linke Seite, die fängt bei e an, also etwas höher als z, und wächst aber nur alle b-Schritte um 1. Das heißt, irgendwann wird die rechte Seite die linke überholen. Und in dem Moment schlagen wir zu und nehmen uns das z. So, gut, und wir berechnen r oder schätzen r ab dann für n von einer bestimmten Form. Das haben wir oben in dem Satz ja auch gemacht, da haben wir angenommen, n sei b hoch k, hier ist es komplizierter, n gleich b hoch k plus z. Warum? Naja, deswegen, weil wir dann dieses Format einhalten, wenn wir den rekursiven Schritt machen. Das rechnen wir einmal durch. Wenn wir also für ein solches n ausrechnen, n durch b Ceiling plus e, naja, expandieren wir es einmal, dann ist ja n gleich b hoch k plus z, ne? Also b hoch k plus z, Ceiling, andersrum durch b Ceiling plus e. Naja, das hier können wir auseinanderziehen, also hier ist einmal b hoch k durch b, nicht? Das geht auf, und dann kommt hier z durch b und davon wieder die Aufrundung, das heißt also, das ist b hoch k minus 1 plus z durch b ceiling. Und natürlich plus e. Und wie geht's weiter? Und ja, jetzt schlägt eben unsere Eigenschaft von z zu. Ja, z war so gewählt, dass dieser Ausdruck hier gleich z ist. Also es kommt raus b hoch k minus 1 plus z. Und das heißt, wir sind also wieder im selben Format, nur mit k 1 kleiner. So, nicht? Und wenn wir das haben, dann mache ich es jetzt nicht, aber man könnte es machen. Man kann also die ganze Rechnung nochmal von vorne durchziehen. Ja? Sieht also im Wesentlichen genauso aus. So, dann also kommt die gleiche Rechnung. Ja. Das war jetzt in beiden Fällen aber eben immer nur für bestimmte n. Nicht? Und wir wollen das ja eigentlich für den allgemeinen Fall haben. So, Moment, wo können wir hier, ja, den Teil des Beweises können wir wischen. Ja, nicht? Das heißt, die Frage ist jetzt noch, nicht, wie bekommen wir unsere Abschätzung jetzt für beliebiges n und nicht nur für n von irgendeiner willkürlich gewählten speziellen Form? Naja, und das machen wir eben mit derselben Argumentation, die wir damals in diesen konkreten Fällen auch schon durchgezogen haben. Wir vergrößern n einfach, bis es diese Form hat. Ja? Das heißt, wir wählen jetzt einfach die kleinste Zahl der Form b hoch k plus z größer gleich n. Und wir haben dann das r von b hoch k plus z, dass das mindestens so groß ist wie n. Gut, da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben über R ja nicht a priori gesagt, dass das monoton ist. Ja? So, und das Buch macht an dieser Stelle einen fürchterlichen Tanz. Muss man meiner Ansicht nach nicht. Man muss natürlich schon zeigen, dass wenn man R so definiert, dass das dann monoton ist. Ja? Das kann man so, das ist ja eine Definition, die klappt für beliebiges N jetzt. Und ich muss zeigen, dass R so definiert eine monotone Funktion ist. Das zeigt man sehr leicht durch Induktion über n und m. Mache ich hier nicht. Ja, also das halte ich hier einmal fest. Also per Induktion über n und m gilt wenn n kleiner gleich m ist, dann ist Rn kleiner gleich Rm, nicht? Mit anderen Worten, R ist monoton. Gut. Ja, damit haben wir den Satz erledigt. Als letztes wollen wir jetzt noch sehen, wie wenden wir das denn nun an auf unseren schwierigen Fall Karatsuba. Ja, was sind da unsere Parameter? Wir haben drei Teilprobleme. Das war die entscheidende Verbesserung gegenüber der Schulmultiplikation, dass man statt vier Teilproblemen nur noch drei Teilprobleme hatte. Und der Verkleinerungsfaktor für die Teilprobleme, der ist wieder 2, wie im Fall der Schulmultiplikation. Das heißt, wir haben hier b gleich 3, b gleich 2. Ja, also Theta von 2er Logarithmus von 3. Ja, das ist genau das, was wir damals auch rausgekriegt hatten, nicht? Also die 2 kann ich ja auch weglassen. Wenn wir log schreiben, meinen wir 2er Logarithmus, nicht? Und hier kommt also raus n hoch log 3, wie wir das schon mal ausgerechnet hatten. So, ja, wir sind etwas zu früh fertig. Fragen? Gut, scheint nicht so, also bis Freitag. Schönen Feiertag.